Deutschlandfunk. Information und Musik.
In der Leipziger Innenstadt demonstrierten gestern Nachmittag tausende Menschen gegen die Auflagen der Corona-Politik. Die sogenannten Querdenker und nicht nur sie hatten dazu aufgerufen. Trotz eindeutiger Vorgaben, den Infektionsschutz bei der Demo zu gewährleisten, standen die Teilnehmer nah beieinander, dicht gedrängt, trugen kaum Masken. Die Polizei löste die Demo auf. Das ist die eine Seite der Abweichung. Aber was ist mit einer ganz anderen Seite? Mit Menschen etwa, die die Auflagen beachten und unter dieser Beachtung zu zahlen haben, im buchstäblichen Sinne durchaus. Wie verändert oder wie verschärft die Corona-Pandemie auch die Ungleichheit in der Gesellschaft? Über diese Frage habe ich mit Stefan Lessenich gesprochen. Er ist Professor für politische Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ihn gefragt, wenn wir Demokratie als Gesellschaft der Gleichberechtigten verstehen. Wie verändert dann der faktische Ausnahmezustand die Gesellschaft?
Naja, ich fürchte, man muss davon ausgehen, dass die bisher schon bestehenden und ja auch lange gewachsenen, tradierten Ungleichheitsstrukturen, die diese Gesellschaft kennzeichnen, Ungleichheiten der Möglichkeit der Teilhabe und des Zugangs zu bestimmten gesellschaftlichen Feldern und Räumen, dass diese Ungleichheiten verstärkt werden. Vielleicht kommen auch noch neue Ungleichheiten dazu. Wir kennen ja jetzt die neuartige Rede von systemrelevanten und nicht systemrelevanten Berufen oder Berufsfeldern oder Wirtschaftssektoren. Aber im Kern, glaube ich, besteht die Veränderung darin, die absehbare, dass sich bestehende Ungleichheiten der gesellschaftlichen Teilhabe verschärfen werden. Und zwar, dass da in dieselben Kerben gehauen wird, die ohnehin schon bestehen.
Jetzt würde ich mit John Rawls, einem Gerechtigkeitstheoretiker, sagen, ist ja erstmal nicht schlecht. Ne? Dass es Ungleichheit in Gesellschaften gibt, ist ein dynamisches Moment. Das führt dazu zu sozialer Mobilität, zu Wohlstands- und Eigentumsbedürfnissen. Aber was wir im Moment erleben, ist, Corona-Pandemie wirkt sich auf Freiheitsverteilung aus, aber eben auch, was Sie sagen, auf Verteilungsfragen.
Naja, ich würde die Verteilungsfrage weit ziehen und Freiheitsverteilung ist eben, wie der Name auch schon sagt, auch eine Verteilungsfrage. Wir sind ja dann häufig geneigt, auch als Soziologinnen übrigens, häufig geneigt zu sagen, naja, bei der Verteilungsfrage geht es um ganz knallharte materielle Güter, da geht es um Einkommen und Vermögen, dann natürlich jetzt in jüngster Zeit verstärkt auch thematisiert um Bildungschancen. Jetzt würde man sagen, mit Corona geht es auch um Gesundheitschancen, also die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, nicht zu erkranken und wenn man erkrankt, dann diese Erkrankung auch zu überleben oder dauerhaft ohne Schädigung zu überleben. Das sind ganz materiale Ungleichheiten, um die es jetzt auch in der Corona-Krise geht. Aber Ungleichheiten sind natürlich auch sozusagen eher symbolischer Art zum Teil. Also wird man gehört, wer hat eigentlich in der Gesellschaft die Möglichkeit, seine Bedarfe zu Gehör zu bringen, gesehen zu werden, sich einzubringen, Themen zu setzen, sich frei zu bewegen. Und das ist nicht nur im Raum, sondern sozusagen im Sozialraum, sich frei zu bewegen. Und diese Ungleichheiten gehören mindestens so sehr zu der Verteilungsfrage. Und diese Ungleichheiten sind mindestens so sehr dann auch Gegenstand von Verschärfung durch Corona wie die rein materialen Ungleichheiten.
Wenn ich das jetzt richtig raushöre, sprechen Sie damit was an, was Sie auch zum Mittelpunkt eines kleinen Büchleins gemacht haben vor kurzem, Grenzen der Demokratie. Da schreiben Sie sinngemäß, demokratisch verfasste Gemeinwesen ziehen den Raum, den sozialen Raum der Berechtigung und auch der Berechtigten grundsätzlich enger oder ziehen dem Grenzen oder einfacher gesagt, so Abweichungsverstärkungen treten jetzt stärker hervor. Ne? Wem es vorher gut ging, dem geht es jetzt vielleicht auch noch gut, vielleicht sogar besser und wem es vorher nicht so gut ging, geht es jetzt noch weniger gut.
Tendenziell stimmt das, glaube ich, müsste man sich in jedem Feld anschauen, aber in der Tat, wenn Sie jetzt das Buch ansprechen, da habe ich ja auch eine sozusagen Bestimmung von Demokratie, die jetzt über das Formale und die politische Institutionenordnung hinausgeht. Für mich ist Demokratie die Möglichkeit für alle Bürger und BürgerInnen, die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, die ihre Lebensführung maßgeblich beeinflussen, mitbestimmen zu können. Also an der kollektiven Gestaltung der Verhältnisse teilzuhaben, die auch ihre eigene Lebensführung beeinflussen, manchmal sogar bestimmen. Und da würde ich sagen, halten die bestehenden real existierenden Demokratien einer kritischen Prüfung nur bedingt stand, weil es ist keineswegs so, dass alle BürgerInnen in dieser Gesellschaft, in der bundesdeutschen Demokratie, dieselbe Chancen hätten, auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse Einfluss zu nehmen, also auf die Verhältnisse, unter denen sie selber agieren. Und es ist klar, dass die, die oben stehen, die viele Ressourcen haben, die Reichtum haben, die Vermögen, Einkommen haben, hohen Bildungsstatus, gute Berufe, große Wohnungen, große Freiheitsspielräume in ihrem Leben genießen, dass die insgesamt auch mehr Möglichkeiten haben, Demokratie zu spielen, ja, und an Demokratie teilzuhaben, nämlich mitzuwirken an der kollektiven Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und die, die unten stehen, haben das tendenziell weniger. Und das ist eine erste Grenzziehung innerhalb von Gesellschaften, dass man die Ressourcen haben muss, um tatsächlich auch teilzuhaben an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Warum ist das so? Ich denke, in der repräsentativen Demokratie soll ja das gerade vermieden werden.
Das soll vermieden werden. Es gibt andererseits, wenn Sie in die Geschichte der Demokratie und sozusagen ihre historische Genese schauen, ja durchaus auch elitäre Konzeptionen von Demokratie. Man muss sich jetzt nur Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika passt vielleicht auch gerade ganz gut anschauen.
1830, 1840.
Genau, 1830 in den 30er Jahren verfasst. Und da ging es ja auch schon darum, dass das Tocqueville, alter Adel, ging auch darum, dass Demokratie zwar eine gute Sache ist, aber natürlich nur die Besten herrschen sollen und es auch sozusagen Gefahren der Gleichberechtigung aller gibt und sozusagen einer expandierenden Gleichheit. Und ich glaube, solche Vorstellungen, dass zwar alle gleich sind, aber andere und manche ein bisschen gleicher sein sollten und vielleicht auch das Sagen haben sollten, auch in der Demokratie, das zieht sich ja bis heute durch. Und wir haben bis heute, schauen Sie sich die Möglichkeiten der Beteiligung, also der einfachste Indikator an der politischen Wahl an. Es gibt viele Menschen in dieser Republik, die überhaupt nicht das Wahlrecht haben, obwohl sie seit langer Zeit hier leben. Also Migrantinnen der ersten, zweiten Generation zum Teil, die nicht mitbestimmen dürfen, einfach durch die reine politische Wahl an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und de facto ist es so, gibt es gute politisch-soziologische Studien dazu, de facto ist es so, dass die Wahlbeteiligung ja ganz klar sozial strukturiert ist und dass die gehobenen Stände, wenn man das so polemisch sagen darf, auch in einer Demokratie schon wissen, wie sie ihre Einflusskanäle natürlich repräsentativ demokratisch wahren.
Das ist das, was Sie, glaube ich, Dialektik der Demokratie nennen, ne?
Genau, wenn man das sozusagen auch in der Prozesshaftigkeit betrachtet, würde ich sagen, die Dialektik besteht zum einen darin, dass auf allfällige Ausweitungen von Demokratie, also Ausweitungen von Teilhabe an der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse auf mehr Personengruppen oder in mehr gesellschaftlichen Lebensbereichen, dass auf solche Ausweitungsbewegungen immer auch Gegenbewegungen folgen, nämlich dass diejenigen, die bisher von sozusagen privilegierten Rechten profitieren, dass die versuchen, diese Ausweitung wieder zurückzudrängen oder irgendwie einzuhegen und im Zaum zu halten und dass gleichzeitig eben auch sozusagen demokratische Bewegungen, auch antidemokratische Gegenbewegungen zeitigen und dass es da eigentlich einen ständigen Kampf auch um die Ausgestaltung der Demokratie
gibt. Genau. Während Sie gerade gesprochen haben, habe ich mir nämlich zwei Stichworte aufgeschrieben. Wo führt das hin? Führt das in Politikverdrossenheit und oder Populismus?
Naja, ich glaube, das ist die historische Erfahrung, auch die sozusagen gegenwärtige historische Erfahrung, die wir machen, dass die Mischung aus Verdrossenheit und Populismus, also denjenigen, die sich eigentlich verabschieden aus dem politischen Geschäft, auch sozusagen aus dem Geschäft repräsentiert werden zu wollen, weil sie meinen, interessiert eh niemanden, was ich sage oder wenn ich gehört werde, dann sage ich nicht das Richtige. Das ist die eine Reaktion, ist sich auszuklinken, sich zu depolitisieren und die Politisierungstendenzen, die wir gegenwärtig erleben, die ja auch letztlich auf die Frage von mehr Mitsprache oder stärkerem Gehörtwerden hinauslaufen, äußern sich jetzt gegenwärtig häufig in ja rechtspopulistischem Gewande, wo ja auch Grenzen der Demokratie gezogen werden, nämlich zwischen Innen und Außen, wo gesagt wird, naja, also die, die wir hier drin sind, alles gut und schön, aber wir wollen keine weiteren zulassen zum Raum der Berechtigung. Da wollen wir mal gerne unter uns bleiben und da wollen wir dann, die immer schon hier sind, gehört werden und wollen auch, dass die politischen Eliten reagieren auf uns. Das ist ein zutiefst demokratischer Anspruch, könnte man sagen, der aber verkoppelt ist auch mit einer antidemokratischen Tendenz, nämlich zu sagen, wir begrenzen den Raum derer, die im demokratischen Spiel dabei sein sollen, auf die StaatsbürgerInnen oder auf die, die schon hier wohnen oder auf die, die immer schon hier wohnen und sozusagen nachweisen müssen, dass sie immer schon hier gewohnt haben.
Wie kommt man da raus, die Form der Berechtigung dann wieder ausweiten, ohne in verführerische Formen wie Plebiszit oder sowas zu verfallen?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Das ist auch ein Dilemma, weil in dem Buch sage ich auch kritisch, dass die Demokratie zu einer Output-Demokratie geworden ist. Also Demokratie ist eine Schönwetterdemokratie, nämlich wenn die Wohlstandsproduktion funktioniert, wenn es etwas materiell zu verteilen gibt, dann stellt man auch die politischen Verhältnisse nicht so sehr in Frage. Auch das könnte man vielleicht jetzt in den USA sich anschauen, warum Trump ein relativ gutes Ergebnis hatte, weil er tatsächlich auch zum Teil geliefert hat oder geliefert wurde. Also wir haben eine Output-Demokratie und wenig Interesse auch der Bürgerinnen und Bürger, weil sie entwöhnt sind, meines Erachtens, an einer Input-Demokratie. Also dass man Demokratie erstmal als etwas versteht, dass es Räume der Beteiligung sind und dass jeder und jede gefragt ist, sich zu beteiligen an der Diskussion über die Gestaltung der politischen Verhältnisse. Ich würde sagen, jenseits von Plebisziten und Fragen, bist du für X oder Y, ja oder nein, müsste dieser demokratische Diskurs, der Austausch, was ist uns eigentlich wichtig, was wollen wir nicht mehr machen, beispielsweise auch jetzt bei Corona, ja, welche Bereiche sind wichtig, ist uns das Gesundheitswesen wichtig? Wenn ja, wie viel wollen wir investieren? Soll es frei zugänglich sein? Wollen wir die Ökonomisierung des Gesundheitswesens zurückdrängen und so weiter? Da bräuchte es einen breiten politischen Diskurs, der nicht nur in den Parlamenten stattfindet, zumal in den Parlamenten ja immer weniger Diskurs stattfindet. Wir müssten diese Input-Demokratie stärken. Nur die Krux daran ist, die Input-Demokratie beruht auch ein bisschen auf der Output-Demokratie, nämlich das ist die materielle Seite wieder. Die Bürgerinnen und Bürgerinnen müssen so gestellt sein, dass sie auch tatsächlich sich in der Lage sehen, von ihren Ressourcen her, an diesem demokratischen Diskurs, in diesem Prozess teilzunehmen.
Für ein Ehrenamt muss man Zeit und ein bisschen Kleingeld übrig haben.
Ja, deswegen machen es ja auch die gebildeten Schichten oder diejenigen, die nicht mehr in Erwerbstätigkeit sind, aber über eine ganz gute Rente verfügen. Und dann kommt die Politik in Anführungszeichen, erhebt den Freiwilligen-Survey und sagt, ja, es gibt schon ganz viel ehrenamtliches Engagement und Bereitschaft dazu, aber da würde noch viel mehr gehen. Ja, und da müssen dann diejenigen, die sich noch nicht beteiligen, vielleicht auch noch rechtfertigen, weil sie es einfach nicht schaffen, neben Arbeit, Kindern und ihrem Kampf ums Überleben.
Sagt der Soziologe Stefan Lessenich über Corona und Ungleichheit.